Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ab heute widmen wir uns dem Buch der Klagelieder Jeremias. Das alttestamentliche Buch der Klagelieder folgt in der Reihenfolge der biblischen Bücher auf die Prophetie des Jeremia. Und das hat auch eine entstehungsgeschichtliche Bewandtnis. In diesem kleinen Buch wird nämlich gewissermaßen die Seele dieses Propheten für uns enthüllt. Die Klagelieder Jeremias. Der Name dieses alttestamentlichen Buches verrät schon einiges über den Inhalt. Der Prophet Jeremia gewährt uns einen Blick in seine betrübte Seele. Alexander White, ein schottischer Theologe des 19. Jahrhunderts und aus meiner Sicht ein großer Ausleger des Wortes Gottes, hat einmal gesagt, es gibt auf der ganzen Welt nichts, was mit diesen Klageliedern Jeremias vergleichbar wäre. Es mag wohl viele Bedrängnisse in jedem Zeitalter und in jedem Land geben, aber einen solchen Prediger und Schriftsteller mit einem solchen Herzen voller Kummer ist niemals wieder geboren worden. Allenfalls der Dichter und Philosoph Dante mag vielleicht noch an Jeremia herankommen. Auf jeden Fall wissen wir, dass Jeremia der herausragende Prophet des großen Exils gewesen ist. Soweit dieses Zitat von Alexander White. Jeremia nahm seinen Dienst während der Herrschaft des Königs Josia auf. Sie beide, er und Josia, waren damals junge Kerle und sie waren definitiv gute Freunde. Es kam Josia zu, die letzte Erweckung in Juda anzuführen. Es war eine Erweckung, in der menschliche Herzen zwar in großer Zahl berührt wurden, doch im Großen und Ganzen erwies sie sich als eine recht oberflächliche Bewegung. Josia fand den Tod beim Kampf gegen Pharao Necho, in einer Schlacht, an der Josia niemals hätte teilnehmen sollen. Jeremia aber setzte seinen prophetischen Dienst unbeirrt fort, während der Herrschaft jener vier abgehalfterten Könige, die auf Josia folgten, nämlich Joahas, Jojakim, Jojachin und schließlich Zedekia, der letzte König Judas war. Jeremia war eine harte Botschaft anvertraut, und immer wieder suchte er, sein Volk und seine Nation zu Gott zurückzuführen. Aber es ist ihm niemals gelungen, den eingeschlagenen Abwärtskurs Judas zu beeinflussen. Er wurde letztendlich Zeuge der Zerstörung Jerusalems. Und als er mit ansehen musste, wie die Stadt brannte, setzte er sich gewissermaßen in die noch warme Asche und heiße Tränen flossen seine Wangen herab. Das Buch der Klagelieder ist gegliedert in 5 Kapitel, und dabei enthält jedes Kapitel einen Trauergesang, ja, fast schon ein Beerdigungslied. Diese Trauergesänge sind unbeschreiblich schwermütig. In ihnen erkennen wir den Jeremia wieder, wie er dasteht und über Jerusalem weint. Dieses Buch ist voll mit Tränen und Schmerz. Es enthält einen feierlichen Gesang des Leides, ein Gedicht des Mitgefühls, einen Lehrspruch der Ergriffenheit. Es ist eine Hymne des Jammers, ein Psalm der Traurigkeit, eine Symphonie des Beileids und eine Schilderung des Lebewohl. Die Klagelieder stellen gewissermaßen die Klagemauer der Bibel dar. Dieses Buch der Klagelieder bringt uns in die Mitte von Jeremias Herz. Er hat eine Botschaft Gottes weitergegeben, die ihm wirklich das Herz brach. Wie war er überwältigt und zutiefst bekümmert. Nehmen wir an, Sie müssten seine Tränen in einem chemischen Labor analysieren, um ihren Gehalt an Natriumchlorid, also Salz, zu bestimmen. Sie könnten noch so exakt arbeiten, und dennoch würden Sie nichts von dem Leid und dem Schmerz dieses Mannes erfahren. Sein Leben war ein Leben voller Betroffenheit und Einfühlungsvermögen. Sein Weinen war und blieb einsam. Ella Wheeler Wilcox, eine US-amerikanische Schriftstellerin, hat einmal Folgendes geschrieben: Lache, und die Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein. Denn diese trübe alte Erde muss Heiterkeit sich borgen, indes von Schwermut hat sie selbst genug. Den Tränen eines Menschen wird in der Regel bescheinigt, sie wären Zeichen von Schwäche. Wer weint, gilt als verweichlicht, und heulen sei etwas für Babys. Es liegt schon Jahrzehnte zurück, da wurde in meiner Gemeinde eine sogenannte Sommerbibelschule durchgeführt. Direkt neben dem Haus, in dem ich wohnte, gab es ein Spielfeld, auf dem sich die Teilnehmer in ihrer freien Zeit austoben konnten. Ein kleiner Junge brachte seine noch jüngere Schwester mit, und es war interessant zu beobachten, wie er ihr nicht von der Seite wich und auf sie aufpasste. Ich konnte die beiden von meinem Arbeitszimmer aus beobachten. Eines Tages stolperte das kleine Mädchen auf dem Asphalt und schürfte sich das Knie auf. Das Mädchen fing an zu weinen, so wie man das als kleines Kind eben macht. Ihr Bruder versuchte dann, sie davon zu überzeugen, dass es besser wäre, ruhig zu bleiben. »Sie solle doch bitteschön nicht weinen«, sagte er, »denn das würden doch nur Frauen tun.« Nun, ich weiß nicht, was er dachte, was sie denn für ein Wesen wäre, aber nichtsdestotrotz funktionierte das, und sein Schwesterchen hörte auf zu weinen. Zurück zum Propheten Jeremia. Dieser Mann, so scheint es, hatte das Herz einer Frau. Er war sensibel, er nahm das alles sehr ernst, er war mitfühlend, er war zugewandt wie eine Mutter. Dennoch brachte er die stärkste und heftigste Botschaft in der Bibel zu Gehör. Er kündigte die Zerstörung Jerusalems an und er prophezeite Gottes Gericht. Er gab den Leuten den Rat, sich dem babylonischen König Nebukadnezar zu ergeben. Seine Botschaft allerdings richtete nichts aus, außer dass sie ihm einigen Ärger einbrachte. Es bleibt zu fragen, welche Art von Mensch Sie, liebe Hörer, vielleicht gewählt hätten, um eine so grausame und brutale Botschaft unters Volk zu bringen. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, niemand von uns hätte einen Angsthasen gesandt, um diese Botschaft auszurichten. Aber Gott, er wählte einen solchen Menschen, einen mit liebevollem Herzen. Robert William Dale, der als Pastor und Sozialreformer in Birmingham in England tätig war, soll angeblich der festen Überzeugung gewesen sein, dass es nur einen einzigen Menschen gibt, der das Recht habe, über die Hölle zu predigen, nämlich Dwight Lyman Moody, der amerikanische Erweckungsprediger. Als jemand Dr. Dale danach fragte, warum er dieser Meinung sei, erwiderte er, weil Moody stets mit Tränen erstickter Stimme darüber spricht. Er war so ein Typ von Mensch, wie ihn sich Gott auch heute noch wünscht. Es gibt zu viele, die nicht von der Botschaft ergriffen sind und sie dennoch predigen. David Garrick, ein Schauspieler des 18. Jahrhunderts, der vor allem bei Aufführungen von Shakespeare-Stücken auf der Bühne brillierte, David Garrick berichtet davon, dass er einmal in den Straßen von London einem Mann begegnete, der an einer Straßenecke immerzu stöhnte. Und das in Gegenwart vieler Leute um ihn herum. Garrick erzählt, »Ich stand außerhalb dieser Gruppe, aber ich ertappte mich dabei, dass ich mir unmerklich den Weg in sie hineinbahnte, bis ich geradewegs bei diesem Mann zu stehen kam, und da spürte ich heiße Tränen, die aus der Mitte seiner Brust zu kommen schienen.« Garrick berichtet weiter, dass da eine Frau war, die mit zitterndem Finger auf den Sprecher zeigte und sagte, »Sir, ich habe Sie verfolgt, seit Sie an diesem Morgen um 7 Uhr begonnen haben, in den Straßen dieser Stadt zu predigen. Und ich habe Sie 5-mal in den Straßen dieser Stadt predigen hören. Und 5-mal bin ich durch Ihre Tränen nass geworden. Aus welchem Grund weinen Sie denn eigentlich?« Der Prediger war ein gewisser George Whitefield, ein Mann, der furchtbar schielte und den man auf den Bühnen des Landes nachäffte und den man damals auf beinahe jeder Kanzel des Landes verunglimpfte. David Garrick berichtet, »Ich hörte George Whitefield, und als ich seinen Worten lauschte, erfuhr ich von seiner Leidenschaft und seinem Ernst. Ich wusste, er war sich dessen bewusst, dass Menschen ohne Christus verloren gehen.« Als ich ihm zuhörte, kam er an einen Punkt, wo er nichts mehr zu sagen wusste. Er erhob seine starken Arme und mit einer Stimme gleich einem Gewitter sprach er ein einziges letztes Wort. Oh! Mensch, was konnte er sein Publikum mit diesem Wort aus der Fassung bringen? Wenn George Whitefield »Oh« sagte, verneigten sich die Leute vor der Gegenwart des Geistes Gottes, so wie sich Halme im Wind auf dem Feld beugen. Garrick weiter, »Ich gäbe eine Handvoll goldener Münzen, wenn ich auf diese unvergleichliche Weise »Oh« sagen könnte, wie George Whitefield. Ich wäre der großartigste Bühnendarsteller, den die Welt je gesehen hat.« Soweit der Schauspieler David Garrick, der im 18. Jahrhundert lebte. Der Unterschied zwischen ihm und dem Prediger George Whitefield bestand darin, dass Whitefield nicht geschauspielert hat. Er war beseelt von der Botschaft Gottes, die er verkündigte. Ebenso der Prophet Jeremia. Auch er war eine solche Art von Prediger. Ich finde es traurig, dass die meisten Menschen heutzutage kaum noch mitleiden mit dieser verlorenen Welt. Sie haben einfach kein Empfinden dafür. Im Hinblick darauf, wie das Wort Gottes verbreitet werden kann, werden Charakterstärke und Pflichtbewusstsein meistens gering geschätzt. Es ist schon viele Jahre her, da erhielten junge Leute in einem Artikel des Magazins Reader's Digest den folgenden Rat: Um möglichst Erfolg im Leben zu haben, sollte man sich eine Arbeit suchen, die man gerne tut und bei der die eigene Persönlichkeit und die eigenen Fähigkeiten möglichst umfassend zum Ausdruck kommen. Hätte Jeremia diesen Artikel gelesen und wäre dem Rat gefolgt, wäre er womöglich einer anderen Tätigkeit nachgegangen. Doch Jeremia konnte davon sprechen, dass er sich mit dem Wort Gottes mit großer Freude beschäftigte. Zu Gott sagte er, »Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth.« Zu finden ist dieses Bekenntnis im Buch Jeremia, Kapitel 15, Vers 16. Was für ein wunderbarer Mensch Jeremia doch war. Leider gibt es heutzutage viele junge Leute, die eine gute Ausbildung erhalten haben und die hervorragend geeignet wären, Gottes Wort zu verkündigen. Aber man hat ihnen beigebracht, in erster Linie einen gut bezahlten Job zu finden, der ihnen Entfaltungsmöglichkeiten und möglichst viel Freizeit bringt. Damit ihnen das gelingt, halten sie ihre Gefühle und ihre innere geistliche Ergriffenheit stets unter Kontrolle. So mitfühlend und ergriffen wie George Whitefield oder wie der Prophet Jeremia wollen sie niemals werden. Ich kann Jeremia nicht immer verstehen, aber ich bewundere ihn und schaue zu ihm auf. Die Schriftstellerin Elizabeth Cook schrieb das folgende Gedicht über ihn, das sich allerdings nur in englischer Sprache wirklich reimt. Er hatte das Herz einer Frau, zart und zügig zugewandt. Doch er war ein Mann mit eisernem Willen und großer Tapferkeit. Seine Harfe ließ sonderbar pathetische Melodien erklingen. Doch als es Zeit war zu handeln, konnten ihn weder Thron noch Altar davon zurückhalten, sich in eine entmutigende Schlacht zu stürzen, die erbittert war und lang. Das ist Jeremia, ein Mann des Kummers. Jeremia erinnert mich an einen anderen Mann, der über Jerusalem weinte. Der einzige Unterschied ist, dass Jerusalem in Trümmern lag und der Tempel bereits abgebrannt war, als Jeremia auf die Schuttreste blickte. Jesus hat über die gleiche Stadt ungefähr 6 Jahrhunderte später geweint, im Hinblick darauf, was künftig mit ihr geschehen würde. Für Jeremia war die Zerstörung Jerusalems eine Angelegenheit der Geschichte. Für Jesus war die Zerstörung Jerusalems Inhalt der Prophetie. Der Hauptvers im Buch der Klagelieder erklärt, warum Jerusalem zu Zeiten Jeremias in Schutt und Asche lag. Er lautet, »Der Herr ist gerecht, denn ich bin seinem Worte ungehorsam gewesen. Höret alle Völker und schauet meinen Schmerz. Meine Jungfrauen und Jünglinge sind in die Gefangenschaft gegangen. Soweit meine Einführung in das Buch der Klagelieder Jeremias. Wenden wir uns nun dem ersten Kapitel und damit auch dem ersten Klagelied zu. Es stimmt eine tief traurige Note an. Jeremia singt gewissermaßen vom ersten Vers an in einer Molltonart. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern, und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst. Es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran und bedrängen es. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde. Ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sehen jammervoll drein, und sie ist betrübt. Ihre Widersacher sind oben auf, ihren Feinden geht's gut, denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht, um ihrer großen Sünden willen, und ihre Kinder sind gefangen, vor dem Feind dahingezogen. Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. Ihre Fürsten sind wie Hirsche, die keine Weide finden und matt vor dem Verfolger herlaufen. Jerusalem denkt in dieser Zeit, da sie elend und verlassen ist, wie viel Gutes sie von alters her gehabt hat, wie aber all ihr Volk daniedersank unter des Feindes Hand und ihr niemand half. Ihre Feinde sehen auf sie herab und spotten über ihren Untergang. Soweit aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Die große Stadt Jerusalem ist gefallen. Und was ist die Erklärung dafür? Jeremia macht ab Vers 8 zwei ungeheure Angaben dazu, die uns zu verstehen helfen. Jerusalem hat sich versündigt, darum muss sie sein wie eine unreine Frau. Alle, die sie ehrten, verschmähen sie jetzt, weil sie ihre Blöße sehen. Sie aber seufzt und hat sich abgewendet. Ihr Unflat klebt an ihrem Saum. Sie hätte nicht gemeint, dass es ihr zuletzt so gehen würde. Sie ist ja greulich heruntergestoßen und hat dazu niemand, der sie tröstet. Ach Herr, sieh an mein Elend, denn der Feind triumphiert. Der Feind hat seine Hand gelegt an alle ihre Kleinode. Ja, sie musste zusehen, dass die Heiden in ihr Heiligtum gingen, während du geboten hast, sie sollten nicht in deine Gemeinde kommen. Alles Volk seufzt und geht nach Brot. Es gibt seine Kleinode um Speise, um sein Leben zu erhalten. Ach Herr, sieh doch und schau, wie verachtet ich bin. Soweit die Verse 8 bis 11. Jerusalem hat sich versündigt. Das ist die erste Erklärung für den Fall der Stadt. Nun zeigt sich ihre Nacktheit. Was für ein Bild. Hören wir, wie es ab Vers 12 weitergeht. Euch allen, die ihr vorübergeht, sage ich, schaut doch und seht, ob irgendein Schmerz ist, wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Denn der Herr hat Jammer über mich gebracht am Tage seines grimmigen Zorns. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Er hat meinen Füßen ein Netz gestellt und mich rückwärts fallen lassen. Er hat mich zur Wüste gemacht, dass ich für immer Siech bin. Schwer ist das Joch meiner Sünden. Durch seine Hand sind sie zusammengeknüpft. Sie sind mir auf den Hals gekommen, so dass mir alle meine Kraft vergangen ist. Der Herr hat mich in die Gewalt derer gegeben, gegen die ich nicht aufkommen kann. Der Herr hat zertreten alle meine Starken, die ich hatte. Er hat gegen mich ein Fest ausrufen lassen, um meine junge Mannschaft zu verderben. Der Herr hat die Kelter getreten, der Jungfrau, der Tochter Juda. Darüber weine ich so, und mein Auge fließt von Tränen. Denn der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, ist ferne von mir. Meine Kinder sind dahin, denn der Feind hat die Oberhand gewonnen. Zion streckt ihre Hände aus, und doch ist niemand da, der sie tröstet. Denn der Herr hat gegen Jakob seine Feinde ringsum aufgeboten, so dass Jerusalem zwischen ihnen sein muss, wie eine unreine Frau. Das waren die Verse 12 bis 17. Die Menschen hören heute nicht gern etwas über den heftigen Zorn Gottes. Dieser Aspekt wird oft in der Botschaft des Evangeliums ausgelassen, und ich habe das besonders bei den religiösen Fernsehprogrammen beobachtet. In einer Sendung zu Weihnachten wurde zwar gesagt, dass Christus von einer Jungfrau geboren wurde und dass er der Gott sei, der sich im Fleisch offenbart hat. Ich freute mich zunächst über diese Aussage, aber diese Fernsehsendung entpuppte sich dann geradezu als eine Parodie des Evangeliums. Denn es wurde behauptet, Christus wäre gekommen, um aus ihnen und mir eine neue Persönlichkeit zu machen und uns Frieden und Liebe zu bringen. Es war eine Botschaft der Bequemlichkeit und der Kompromisse. Die Beschönigung, die man oft bei einer solchen Herangehensweise an das Evangelium zu hören bekommt, besteht darin, dass man versucht, den säkularen, also den weltlich geprägten Menschen zu erreichen. Auch Jeremia versuchte, eine verlorene Welt zu erreichen, und darin war er nicht sehr erfolgreich. Aber wenigstens machte er Gottes Botschaft bekannt, wie Gott sie ihm anvertraut hatte. Gott urteilte damals über Juda aufgrund der Sünde, und er wird auch heute noch Sünde verurteilen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das erste Klagelied Jeremias im ersten Kapitel des gleichnamigen Buches. Ganz bis zum Schluss dieses Liedes sind wir noch nicht gekommen, aber Fortsetzung folgt in der nächsten Sendung. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, Sie bald wieder bei unserer Sendereihe Durch die Bibel begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.